ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Selina Freitag. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Was war das?
Die Uhr hat nur kurz Ding gemacht. So, jetzt kann es losgehen.
Die Uhr sagt aufstehen, weil Selina Freitag so viel sitzt oder was?
Ja, nein, ich wurde in einem Beitrag markiert.
Instagram ist wichtig, ne?
Ja, doch, in der heutigen Zeit schon.
Da können wir ja dann auch schnell noch ein Foto machen für unsere Seite. Selina Freitag im MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast in der ARD Audiothek. Machen Sie das eigentlich gerne oder ist das so ein Pflichtprogramm für Sie?
Ich würde sagen, selber mache ich nicht ganz so viel, aber ich bin fleißig am Repost. Mhm. Also ich glaube, bin nicht ganz so in dem Instagram-Game drin wie jetzt vielleicht andere Sportler. Aber ich weiß, dass es wichtig ist und dass es natürlich auch gemacht werden muss. Aber bin jetzt nicht diejenige, die jetzt komplett mein Privatleben so.
Es ist schon sehr sportlich orientiert, was ja, genau. Auf dem Instagram-Account passiert. Ja, habe ich gesehen. So, jetzt haben wir schon über ein wichtiges Thema gesprochen, nämlich Sichtbarkeit von Wintersportlerinnen, Skispringerinnen. Bevor wir guten Tag gesagt haben, geht eigentlich gar nicht. Geht gar nicht. Deshalb mache ich das jetzt mit dem guten Tag sagen. Sie fliegt über 200 Meter weit, ohne Flügel, ohne Motor. Selina Freitag ist Deutschlands Überfliegerin bei den Skispringerinnen. Die Frau aus dem Erzgebirge ist deutsche Meisterin, ganz frisch geworden wieder und unsere Weltcup-Hoffnung überhaupt zum heimischen Weltcup-Wochenende in Klingenthal. Gehört der Sonntagvormittag heute hier, Freitag. Selina Freitag, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, hallo.
Sie sind 24, diese Saison ist Ihre 10. Wettkampfsaison. Sie wissen es gar nicht so genau. Ja. Ich habe gedacht, es muss doch eine Party geben oder sowas.
Ich weiß nicht. Ich mache jetzt auch schon seit 18 Jahren diesen Sport. Deswegen bin jetzt erwachsen geworden sozusagen. aber jetzt, das wusste ich jetzt so gar nicht. Aber vielleicht, ja, feiert man dann noch mal ein bisschen.
Wenn Sie das jetzt schon so sagen, 18, Sie haben mit 6 angefangen, das ist ja auch beinahe wieder ein Jubiläum, schon wieder 20 Jahre Skispringen. Erinnern Sie sich, was damals so als kleines Mädel für Sie so der Reiz war, da runter zu springen? Also ich muss vielleicht dazu sagen, hier sitzt ein totaler Schisser auf der Seite des Mikrofons, auf der anderen Seite sitzt eine Frau, die offenbar überhaupt gar keine Angst hat. Ich muss, wenn ich Skispringen im Fernsehen gucke, wirklich mich immer konzentrieren, nicht daran zu denken, wie ich mal an einem Schanzenauslauf gestanden habe und gedacht habe, das ist völlig irre, was die da machen.
Ja, ich würde jetzt so Angst haben, dass ich das nicht hätte, nicht sagen, denn man hat trotzdem irgendwo auch Respekt, weil man weiß, es ist eine Risikosportart und es kann viel passieren. Für meinen Teil, es ist auch schon einiges passiert, zum Glück. Dreimal Holz, nichts Schlimmes.
Warte mal gleich nochmal.
nichts Schlimmes passiert, aber ja doch schon Stürze gehabt, wo ich dann schlimmer aussah, als ja, man so denkt.
Und darf Ihre Mutter dann sagen, oh Selina, ich mache mir Sorgen? Oder darf man das in einer Skisprung-verrückten Familie einfach gar nicht sagen?
Ich glaube, sie ist schon ein bisschen abgehärtet, aber...
Weil sie ist mit einem Skispringer verheiratet. Ihr Vater ist Skispringer. Genau. Olga Freitag, Richard Freitag ist ihr Bruder. Okay, wenn sie dann nicht starke Nerven hätte, dann...
Richtig, sie ist ja früher auch, kommt auch aus dem Sport, war Akrobatin und hatte mal, sie war diejenige, die Kraft hatte und dann halt unten stand bei so Hebefiguren, sage ich jetzt mal. Ja, vielleicht kam das so ein bisschen über, dass ich auch die Kraft habe, wenn so ein Sturz ist oder passiert ist, wieder aufzustehen. Und ich glaube, dass diese Faszination Skisprung größer ist, als diese Angst oder den Respekt davor zu haben, was passieren könnte.
Wir sind darauf gekommen, weil mich interessiert hat, was so ein kleines Mädel dafür, warum das ein kleines Mädel das will. Sie waren 6, natürlich hatten sie Vorbilder in der Familie, aber sie hätten ja auch sagen können, ich will Rennrodlerin werden oder Biathletin.
Ja, hätte ich natürlich auch sagen können, wäre bestimmt auch die Möglichkeit da gewesen, aber für mich war es ja doch da es mir auch ein bisschen vorgelebt wurde und ich ja viel Zeit auch als Kind an der Schanze verbracht habe, schon im Kinderwagen, da war das dann klar, dass ich das auch mal probieren möchte. Und ich hatte dann auch die Möglichkeit, damals, mein Verein war SV Fortuna Pöhla, wo ich angefangen habe. Und habe dann.
Pöhla bei Schwarzenberg. Bei Schwarzenberg? Pöhla?
Ja, das ist von Breitenbrunn, wo ich herkomme. 5 Stunden, 20 Minuten einfach. Genau.
Sehr schöne Gegend.
Ja, sehr, sehr schön.
Wenn ich nach Pöhla fahre, fahre ich immer über Schwarzenberg. Deshalb ist das für mich so die Richtung, aber natürlich nach Breitenbrunn.
Geht auch.
Genau so.
Und hab dann mit Abfahrten, man fängt mit Abfahrten an von so einer ganz kleinen Schanze, so eine 4-6 Meter Schanze.
Aber was war denn das Coole daran? Was war das, wo Sie gesagt haben, ah, das fetzt, das will ich machen?
Ja, ich weiß nicht, als Kind ist es, glaube ich, so, du machst das mal einfach, weil dir das Spaß macht. Natürlich immer noch. Aber wo es dann natürlich auf den Balken ging und zum ersten Sprung kam, war das dann schon ziemlich ein Nervenkitzel und spannend einfach. Natürlich die Aufregung und nach dem ersten Sprung, natürlich ist man erstmal gestürzt. Ich bin auf der kleinen Schanze in Pöhla, da ist so ein Zaun eigentlich schräg beim Auslauf und ich bin erstmal direkt in den Zaun gefahren.
Oh.
Ja, das Gute war, dass mein Jugendtrainer, der Herbert Neudert, wo ich angefangen habe, der hatte immer so eine kleine Bonbon-Dose dabei mit Kirschgeschmack. Und immer wenn ich gestürzt bin, dann hat er gesagt, komm Selina, nimmst einen Bonbon, geh mal wieder hoch.
Und Kirschgeschmack, das war es damals für Sie?
So bin ich dran geblieben, auch trotz vieler Stürze.
Aber Sie mussten erstmal hochgelockt werden wieder. Es war schon so, dass Sie gesagt haben, okay, ich bin jetzt hier mal runtergesprungen. Eben,
ich glaube, das hat's nur angenehmer gemacht, den Weg hoch. Ja.
Ja. Und hat sich das wird sich ja verändert haben, Sie in der 20 Jahre, fast ja, 20 Jahre.
Keine Bonbons mehr.
Es gibt keine Bonbons mehr, nee. Eben, aber sicher auch die Motivation für Sie ist ja jetzt eine andere. Sie machen das jetzt nicht mehr, weil es einfach cool ist, da runter zu springen, sondern eben, was ist jetzt der Reiz für Sie?
Ich glaube, das ist einfach, weil diese Sportart zu meinem, nicht Leben geworden ist, aber es ist einfach eine Leidenschaft von mir und ich finde einfach, mich selber jedes Mal wieder herauszufordern und auch immer das Ziel hat, besser zu werden in dem, was ich tue, das treibt mich an. Also ich gehe ganz selten nach Leistung und Platzierung, sondern mein Ziel ist es, das Bestmögliche in jedem Wettkampf abzuliefern, was ich geben kann. Das versucht natürlich jeder, aber für mich ist es so, ich möchte mich zu einem Vorbild auch entwickeln und vor allem meine Technik immer weiter hochschrauben. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären kann, aber
doch, das
einfach,
kann man schon gut
einfach verstehen. Den optimalsten Sprung absolvieren oder halt das so rauskitzeln, dass das immer öfters passiert. Und ich glaube, das ist so, dass, ja.
Sie sind sehr ehrgeizig.
Ja, genau. Schon immer.
Schon immer. Ja. Früher war es anstrengend für alle anderen.
Schon. Als ich noch nordische Kombination, man fängt ja meistens dann mit nordischer Kombination an, springen und laufen. Laufen war nie so meins, da brauchte ich dann eher so ein komm, wir gehen jetzt. Danke, Mama. als ich dann aufs Internat gegangen bin und zu Spezialsprung dann sozusagen gewechselt habe oder eben mich spezialisiert habe.
Nur noch aufs Springen.
Nur noch aufs Springen war das dann schon immer so der Ehrgeiz ganz groß, da mit die Beste zu sein.
Woher kommt das? Ist der Druck von zu Hause da, weil sie Familienehre oder was weiß ich was?
Ich glaube Druck nicht und es hat auch nichts groß mit der Familie zu tun. Ich denke, dass das so einfach, ja, diese Leidenschaft ausmacht. Und vielleicht ist es auch in den Genen, ich weiß nicht. Weil der Richard war auch so, hat viel getüftelt, hat viel versucht selber irgendwie was zu finden, was es besser macht. Und das fand ich auch schon immer sehr faszinierend, was er sich dafür Gedanken gemacht hat. Es war schon, weiß nicht, so ein Vorbild und ist dann vielleicht so ein bisschen auf mich übergegangen. Und ich glaube, wenn ich diesen Ehrgeiz nicht hätte, wäre ich jetzt da, wo ich nicht stehe, wäre nicht nach Oberstdorf gezogen und
Oberstdorf ist das Trainingszentrum. Sie wohnen seit inzwischen 8 Jahren.
In
Oberstdorf, erst im Internat, jetzt in der Nähe da.
Genau.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ja, immer noch im Erzgebirge.
Ja.
Das Herz ist im Erz.
Das Herz ist im Erz, ja. Selina Freitag ist auch mit einer erzgebirgischen Autonummer gekommen. Das war ganz leicht, sie zu erkennen.
Ja, aber ich fühle mich doch wohl. Die erste Zeit war schon ziemlich hart. Ich war auch auf der Schule in Oberstdorf, habe da nicht gleich ganz Fuß gefasst. Und war schon schwer, aber...
Weil Sie sich nicht heimisch gefühlt haben oder war einfach so alles anders?
Naja, man muss dazu sagen, ich war 15, 16, wo ich 500 Kilometer von zu Hause weggezogen bin. War dann auch froh, dass der Richard mitgezogen ist. Und da dann halt, klar, ich war nicht alleine, waren noch 2 Mädels aus Wolbiesenthal, die mitgegangen sind. Aber es ist ja doch irgendwie, man muss sich neu zurechtfinden, man muss...
Man muss plötzlich erwachsen sein.
Ja, man muss... Es war vorher schon so, dass ich mich da hingearbeitet habe, sage ich mal, weil ich war ja schon im Wiesenthal auf dem Internat. Aber es war doch so, dass ich jedes Wochenende zu Hause war und das war halt auf einmal nicht mehr. Das war nicht so die schöne Zeit, aber es war für den Sport auf jeden Fall ein wichtiger Schritt und auch eigentlich mit so die einzige Möglichkeit, mich dort im Weltcup hinzuarbeiten oder diesen Schritt zu fassen oder zu gehen, dass ich da hinkomme.
Gehört einfach auch unter die Kategorie Ehrgeiz. Wenn ich das will, no gain, no pain, no gain.
Ja, genau.
Steht auf Ihrer Internetseite ganz oben drauf, habe ich gesehen.
Ja, ja. Mein Sprichwort oder mein Motto, was ich sehr oft sage, ist: nur die Harten kommen in den Garten.
Aber Sie wollen ja erstmal auf den Auslauf kommen und möglichst weit vorn landen.
Ja.
Noch nicht im Garten.
Nee, Garten nicht. Aber ja, ich denke, das ist einfach alles so, was dazugehört zu so einer Karriere oder zu so einer Entwicklung, die man dann doch durchmacht. Härtet einen ab und es ist ja jetzt nicht so, dass ich mich jetzt nicht irgendwie nicht wohlfühle, sondern ich habe halt einfach meinen Weg gefunden und der war bis jetzt ganz gut.
Wir waren, Ausgangspunkt für diese Schleife war die meine Frage nach dem Reiz, den Sie als Kind gespürt haben, diesen Kitzel, der da so schön war, also auch ohne Bonbon, spüren Sie davon jetzt noch was oder ist es jetzt schon eher, ja, sagen wir mal, sowas wie ein Job für Sie, den Sie mit großem Anspruch, mit großem Ehrgeiz betreiben, immer die Beste sein zu wollen, aber eben auch Alltag, Sie machen es hauptberuflich?
Ja, natürlich ist es irgendwo mein Job, aber ich mache die Sportart ja, weil es mir Spaß macht und ich da einfach aufgehen kann. Und den Kitzel, den fühle ich natürlich immer noch jetzt,
ja,
wo wir das erste Mal Skifliegen waren oder wenn neue Chancen dazu kommen.
202 Meter, ja. Erste Deutsche, die über 200 Meter geflogen ist.
Ja, ist schon, ja, eigentlich brutal. Es ist immer noch nicht so ganz in meinem Kopf, aber war schon
schön. Cool.
Ja, war sehr schön.
Mhm.
Ja, und wenn eben solche neuen Herausforderungen dazukommen, dann merke ich schon diesen Kitzel, sage ich mal, oder diesen Reiz, da irgendwie was Neues zu lernen oder neue Erfahrungen zu machen.
Also Skifliegen ist schon das Ding von Selina Freitag.
Kann man das so sagen?
Ich habe ein Fragezeichen hinten dran gesetzt.
Ich glaube, dass ich schon ein gutes Fluggefühl habe und vielleicht ist auch mit einer meiner Stärken oder ist eine meiner Stärken, aber Skifliegen ist trotzdem nochmal was anderes als Skispringen. Also man muss schon den Sprung anders ansetzen und diese richtige Körperlage finden, dass man ins Gleiten kommt, und das hat jetzt schon ein bisschen gedauert und ich habe es auch immer noch nicht ganz raus. Also vielleicht, hoffentlich schaffe ich es ja diese Saison, also die nächste Saison, kommende.
Klar, die ersten 15 dürfen? Oder hat sich das geändert?
Bei der Raw Air, also beim Vickersund Fliegen, war man letztes Jahr 20.
20, ja.
Und neu ist jetzt im Planetsaar das Finale mit den Herren zusammen und da sind es 15.
15, genau. Ja. Da muss man schon ziemlich gut sein.
Ja. Ja.
Aber wenn nicht Selina Freitag, ja.
Kein Druck.
Kein Druck, Entschuldigung. Entschuldigung. Der Sonntagsbrunch ist kein Podcast von Wintersportlern für Wintersportler. Wir müssen vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, worüber wir hier eigentlich reden. Was für Geschwindigkeiten geht das, wenn Sie da runterfahren? Also im Fernsehen hat das, glaube ich, haben das alle schon mal gesehen. Da sitzen Sie oben auf einem Balken in unfassbarer Höhe. Und dann fahren Sie da runter und dann fliegen Sie im Zweifelsfalle 200 Meter weit oder 150 oder irgendwas, hängt ja auch von der Schande ab. Von der Schanze
über 200.
Möglichst natürlich über 200. Entschuldigung. Und was für Geschwindigkeiten sind das?
Beim Fliegen war es jetzt immer so um die 100 km/h rum, was wir angefahren sind. Die Jury war doch noch ein bisschen vorsichtig, sage ich mal. Also sie haben dann schon auch je nach Sportlerin dann den Anlauf angepasst. Also die Nika ist nochmal tiefer gefahren zum Beispiel. Aber es ist so, als würde man bei 100 km/h zum Beispiel aus dem Auto die Hand raushalten, so ungefähr. Es sind diese, ja, Luft.
Der Luftwiderstand.
Der Luftwiderstand, genau.
Aber den hat man dann ja am ganzen Körper. Man hält sich.
Deswegen ja sitzt man in der Hocke. Ja, es ist schon.
Und ja, die Geräusche, die man da, diese Windgeräusche im Ohr.
Kriegt man gar nicht so extrem mit.
Weil man einen Helm auf hat.
Also das ist eigentlich nicht das Problem. Bei so einer Flugschanze ist dann meistens das Problem, da sie größer ist und mehr Kräfte wirken und man natürlich auch eine schnellere Anfahrt, wird zum Beispiel dieser Radiusdruck, also wenn man die Schanze runterfährt zum Tisch hin, durch diesen Radius.
Den Knick, sage ich jetzt ganz banal.
Ja, bei manchen Schanzen ist es Knick. dann ist es natürlich schwieriger, da die Position zum Beispiel zu halten. So hieß es immer, bevor die Damen zum Skifliegen durften, dass wir das ja nicht halten könnten. Weil wir diese von der körperlichen Zusammensetzung her und sowas, dass wir das nicht aushalten.
Ich habe das jetzt auch gelesen. Wie finden Sie das? Ich habe diese Diskussion verfolgt. Es ist ja noch ganz neu, dass Frauen überhaupt zum Skifliegen zugelassen sind. Skispringen der Frauen ist ja auch noch eine relativ neue Sportart. Als sie angefangen haben, war das überhaupt kein Frauenwettkampfsport. Da konnten sie das aus Spaß machen. Da musste man schon im Kopf auch ziemlich weit denken, dass das irgendwann mal gehen könnte. Und ich habe nur Männer gefunden, die sich darüber geäußert haben, die da Bedenken geäußert haben, dass Frauen das nicht könnten. Ich gedacht habe, im Wintersport ist die Welt noch, wie sie immer war. Männer denken über Frauen nach.
Ja, das ist natürlich ein heikles Thema.
Wie finden Sie das?
Es ist natürlich, wenn es das noch nie gab, schwierig zu entscheiden, machen wir das jetzt für die Frauen? Können die Frauen das? Es ist natürlich auch klar, wenn es das noch nicht gibt, dass darüber diskutiert wird. Dass man natürlich auch das so sicher machen möchte, wie es nur geht.
Aber dann würde ich doch die Frauen fragen, würde ich jetzt Elina Freitag fragen, weil ist ja, das was oder ist es nichts?
Ja, naja, es ist nicht so leicht, weil es ja doch anfangs dieser Männersport war, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil ein Weltcup der Frauen gibt es erst seit 2011. Also es ist schon noch relativ jung und wenn man es aber nicht probiert, woher soll man es dann wissen? Deswegen fand ich es komplett richtig, dass sie uns diese Tür geöffnet haben. Dass sie es auch begrenzt haben, ist auch richtig, eben weil es noch so eine junge Sportart ist. Es ist halt nicht das ganze Feld auf der Leistung von zum Beispiel der Nika. Das ist auch logisch. Das dauert halt und muss sich auch entwickeln, darf sich entwickeln. Aber ja, natürlich ist es dann schon teilweise sehr zäh, wenn man sich dann durch solche Themen durchkämpfen muss, wie jetzt wir Damen.
Und andere eben darüber diskutieren, was jetzt gut ist für mich.
Naja, wir sind halt immer noch Athleten und Athleten haben meistens nicht ganz so viel zu sagen. Eben bei solchen Entscheidungen. Ne? Ja. Also sitzen ja dann doch andere, die das entscheiden und wir können uns da nur stark machen und unsere Meinung sagen. Wie zum Beispiel das Thema Olympia, das wurde ja auch damals, ging das ja bis vors Gericht.
Ja, im Sochi das erste Mal überhaupt, genau, ja. 2014.
Ja. Deswegen, also wir kämpfen schon länger für den Sport, für unseren Sport und das wird sich auch nicht so ändern.
Das ist jetzt nochmal, was sind zwei Ebenen. Einerseits müssen sie richtig gut sein und andererseits müssen sie jemanden auch beweisen, dass sie es auch können und diskutieren. Ist es besonders anstrengend, da einfach auch immer nochmal sagen zu müssen, ja, eben auch als Frau kann ich das.
Ja, es ist natürlich irgendwo anstrengend, aber es ist natürlich auch sehr befriedigend, wenn man dann denen das beweisen kann, die daran nicht glauben. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir weiter so machen, wie wir es jetzt gerade machen. Denn ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Theoretisch ist ja noch eine Vierschanzentournee offen und da werden wir genauso weiterkämpfen. Und ich denke, wir haben schon relativ viel bewiesen oder wir haben viel bewiesen, dass wir das können. Und ich denke, dass ja, wir in einigen Jahren nochmal einen anderen Stellenwert haben.
Drücken wir mal die Daumen. Ich habe mir gewünscht, dass wir noch mal ein bisschen über so ein paar Details reden, die für Sie völlig selbstverständlich sind, diese 100 km/h unter anderem. Es gibt andere Schanzen, da ist es nicht so schnell. Was spüren Sie, wenn Sie da runterspringen? Denken Sie da irgendwas? Hören Sie was? Was sind das für Momente in Ihrem Kopf?
Ja, es ist für uns ja schon so Automatismus. Also wir machen das jetzt seit 18 Jahren, sag ich mal, in meinem Fall. Und es ist immer der gleiche Ablauf. Man kann Fehler natürlich, die man als Kind hatte, kriegt man nicht so leicht wieder raus, sage ich jetzt mal.
Wirklich?
Ja, es ist, wenn einmal sich zum Beispiel meine Hände... Gott, jetzt schauen wieder alle auf meine Hände im Flug wahrscheinlich, aber ich habe eine Hand knickt immer so weg. Und das habe ich schon seit ich angefangen habe mit Springen. Früher waren die Arme noch so weit oben in der Waagerechten. Mhm, ja. Natürlich als Kind.
Klar, würde man das ja wahrscheinlich instinktiv machen. Irgendwie ja. So die Arme ausbreiten, um die Fläche zu vergrößern.
Ja, als Kind ist man ja einfach erstmal runtergesprungen, ne? Mhm. Da hat man jetzt noch nicht so auf die Technik geguckt, aber das ist natürlich dann immer sowas, was sich einmal eingebrannt hat. Das ist schwierig, wieder rauszukriegen. Obwohl die Arme schon einen großen, wichtigen Teil spielen. Und man geht vorher mit dem dran denken, man geht vorher natürlich den Sprung immer durch, aber meistens, wenn man nachdenkt, dann wird es meistens nicht. Also ist schon besser, wenn dann irgendwie der Kopf ausschaltet. Und das ist natürlich das Beste, wenn der Kopf ausschaltet und der Körper und die Beine, die wissen, was zu tun ist. Mhm. Weil wenn man zum Tisch hinfährt, mhm, und sich denkt, ja, jetzt springe ich weg, dann ist man entweder einen Meter zu früh oder zwei zu spät. Also ganz oft, wenn man unbedingt möchte, so jetzt springe ich weg, das wird meistens nichts.
Es muss irgendwie aus den Beinen kommen.
Es muss am besten eine harmonische Bewegung sein, die über den Sommer, sage ich jetzt mal, über die letzten Jahre so gut trainiert wurde, dass einfach genug Dampf mitkommt, also genug Absprungkraft. Ja, und dann wirkt die Physik. Es dreht dich dadurch dann durch die Rotation in diese Position, diese Flugposition, und dann versucht man, das Beste noch draus zu machen.
Und wenn Sie dann in der Luft sind, prüfen Sie dann, ist die Haltung richtig? Oder ist das dann auch, ich verlasse mich auf meinen Körper?
Ja, es ist schon auf den Körper verlassen, aber eben wenn man jetzt so Fehler hat, dann versucht man natürlich einzugreifen. Oder durch dieses Fluggefühl, wie wir sind ja auch viel im Windkanal zum Beispiel, wo man das dann übt, wie fühlt es sich an? Bin ich in der richtigen Position? Muss ich weiter vor, also mehr Zug machen? Oder mache ich zu viel? Das merkt man dann schon ziemlich schnell, weil wir haben ja Ski und Anzug, das ist unsere Tragfläche, davon leben wir. Und der Ski agiert natürlich dann auch immer dementsprechend.
Hm. Vielleicht auch noch eine technische Angabe. Die Skier sind sehr lang. Sie sind über 2 Meter, wie bei Ihnen. Genau.
Ja, man hat, also jetzt in meinem Fall, ich habe schon ein paar mehr Ski, was ich jetzt über den Sommer getestet habe, aber so um die 25 bis 30.
Also schon deutlich länger als Sie.
Ja, deutlich länger als ich.
Ja. Damit es auch ein bisschen mehr Fläche gibt. Oder was macht die Länge des Skis?
Ja, der Ski, die Länge wird ja an BMI von mir angepasst. Hm. Oder von dem Springer, Springerin. Und dann kann man ihn auch vom Aufbau verändern, je nachdem, wie man es gerne hätte, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen. Also entweder man hat mehr Druck im Flug ist auf der Schaufel, also vorne am Ski, an der Spitze, oder er ist weicher oder härter der Ski an sich ist ziemlich kompliziertes Thema, nicht so leicht zu erklären, aber es gibt da schon auf jeden Fall nicht nur Längenunterschiede, sondern auch, wie der Ski aufgebaut ist.
Wie wichtig ist das Material dabei?
Ja, heutzutage ist schon sehr wichtig, dass es auf den Sprung abgestimmt ist und auf einen selbst. Ich glaube, früher war das nicht so mit Mütze und Trainingsanzug.
So ist Ihr Vater wahrscheinlich noch gesprungen?
Nee, der hatte, glaube ich, schon Helm, ja. Weiß nicht, ja, ganz am Anfang wahrscheinlich.
Ganz am Anfang, im Erzgebirge nicht. Da war das die Mütze für den kleinen Holger.
Mit Schal dann noch.
Genau, damit er sich nicht erkältet.
Ja, aber jetzt ist schon ziemlich, ja, macht schon ziemlich viel aus, das Material.
Mhm. Und wenn wir jetzt schon beim Material sind, diese Anzugdiskussion, die es ja jetzt auch wieder gegeben hat, sind Sie jetzt gut mit der neuen Regelung der Anzüge, die ein bisschen enger geschnitten sind? Es hat da mehrere Veränderungen gegeben. Jetzt schon wieder nicht mehr, seid sicher wieder quasi wieder zurück, aber ja auch nicht mehr ganz zurück. Passt es jetzt für Sie?
Ja, jetzt passt es für mich. Es war schon doch, meiner Meinung nach waren die Anzüge bei uns letztes Jahr nicht so groß. Oder irgendwie, ja, würde jetzt sagen, gab es für uns kein Problem so an sich. Und natürlich musste die FIS da nach dem Skandal in Trondheim reagieren für diese Saison. Vollkommen verständlich. Aber es war dann schon ziemlich, ziemlich riesig, die Veränderung.
Dann wurden sie plötzlich enger, dann gab es Verletzungen.
Genau. Teilweise hat eigentlich, soweit ich weiß, jeder auch Zentimeter Schritt verloren. Was ja durchaus unsere größte Fläche ist, jetzt so am Körper.
Was für die Landung ja auch was ganz
wichtig ist. Was für die Landung auch ganz wichtig ist.
Landung, ja.
Genau, und es war schon sehr, sehr zäh, als dann diese Änderungen kamen. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass jetzt zum Beispiel der Sommer Grand Prix in Courchevel so gut wird, wo ich dann zweimal auf dem Podest stand. Weil es ja doch schon viel Wusel gab mit diesen neuen Änderungen. Und ich habe mir da schon ziemlich schwer getan. Und jetzt sind sie wieder größer. Jetzt haben sie dieses Schrittmaß, was wir da gemessen haben oder was sie gemessen haben, um 2 nach unten versetzt. Sozusagen haben wir jetzt mehr Schritt.
Mhm. Also sie können einen größeren Ausfallschritt machen.
Ja. Nee.
Nee, dann erklären Sie es mir bitte.
Wie zum Beispiel, man hat beide Jogginghose an. Mhm. Und dann zieht man im Schritt das so nach unten an der Jogginghose und das ist jetzt größer. Mhm. Heißt, mehr Schritt haben.
Mhm. Damit sie einfach.
Dass die Fläche sich vergrößert und die Horizontalgeschwindigkeit nicht ganz so hoch ist, sondern dann zur Landung weniger wird. Also, dass es mehr bremst. Weil man hat zum Beispiel jetzt in Predazzo gesehen, wir sind da auch teilweise mit 100 km/h angefahren, 98 sowas rum. Mhm. Und Rückenwindbedingungen. Und dann hast du nichts, was dich trägt, wirst nicht irgendwie gebremst in den Hang rein. Ja, dann ist es natürlich, wenn man ein bisschen schlecht hinkommt oder irgendwie was anderes nicht stimmt, man war zum Beispiel zu spät, fällt noch mehr in den Hang rein, dann kann es natürlich schon mal mehr zu Verletzungen kommen. Jetzt dazu war halt einfach vieles zusammengespielt, denke ich, waren jetzt nicht nur die Schanze, nicht nur der Anzug, es war einfach ein Zusammenspiel aus beiden. Aber wir hatten ja auch davor schon Verletzungen mit der Lara Masina und der Maria Gerbot, unsere deutsche Kombinierin. Man hat einfach gemerkt und gesehen, dass es der falsche Schritt jetzt so war. Also der Gedanke war richtig, aber das hat einfach, ist ein bisschen erschwert. Deswegen finde ich es jetzt komplett richtig, da diesen Schritt zu größer zu machen. Und sie haben auch diese Umfänge geändert. Also wenn man jetzt den Körper misst und den Anzug misst, dann darf die Differenz davon jetzt 5 cm haben. Davor war es 4 cm. Mhm. Zum Beispiel, man hat...
Weil Skispringerinnen und Skispringer sind relativ klein und durch den Anzug, wenn da mehr Spiel ist, ist...
Also
ein bisschen mehr größere Fläche.
Genau, ist auch nochmal einfach mehr Fläche. Wenn jetzt der Oberschenkel zum Beispiel 60er Umfang hat da, dann darf der Anzug einen 64 haben. 65.
Aber unterm Strich sagen Sie, passt. Jetzt.
Unterm Strich passt. Habe jetzt wieder sozusagen meine alte Maße zurück und wie im letzten Winter und bin ich schon sehr erleichtert jetzt.
Sie fühlen sich wohl und sicher.
Ja.
Ja, das ist ja ganz wichtig, um starten zu können.
Man hat nämlich auch gesehen, es war bei vielen einfach ein passives Fliegen. Also kein, ich fühle mich wohl, ich weiß, wie ich mich wie ich den Flug ansteuern muss. Einfach verhaltend. Und jetzt ist es wieder aktiv. Man kann mit den Luftkräften spielen, hat direkte Rückmeldungen. Es ist schon auf jeden Fall der richtige Schritt gewesen.
So, dass Sie im Flug dann steuern können und mit der Körperhaltung was machen können.
Bei Aufwind natürlich leichter als Rückenwind. Aber genau, ja.
Und wenn Sie springen, dehnt sich die Zeit oder wird es ganz, ganz, geht das alles ganz schnell für Sie? Wenn man das im Fernsehen anguckt, geht das alles sehr schnell. Wie ist das für Sie, wenn Sie dann in der Luft sind oder auf der Schanze?
Normal. ich weiß nicht, ich glaube, das selbst macht normal? Das so oft und ist schon normal geworden. Ich glaube, dass der Sprung an sich wenn man, je nachdem, wie man, glaube ich, auch gerade drauf ist, nimmt man viel wahr, nimmt man weniger wahr, dann wird es natürlich langsam oder schneller. Ich glaube, dass der Sprung so normal bis langsam abläuft. Und zum Beispiel bei mir das Thema Landung ist jetzt schon auf jeden Fall besser, aber ich glaube, es lief schon oft dann doch zu schnell ab, dass man oder ich jetzt nicht richtig reagieren konnte oder das richtig wahrnehmen konnte. Vielleicht kann man das so ein bisschen einordnen.
Mögen Sie darüber noch was sagen oder ist das so ein Thema, wo Sie sagen, nee, will ich jetzt nicht drüber reden, kurz vor der Saison oder gerade am Anfang der Saison?
Oh, ich werde eigentlich oft drauf angesprochen, bin schon gewohnt.
Ich habe mir gedacht, ich will Sie jetzt nicht irgendwie quälen. Das ist ja auch so eine Sache. Entscheiden Sie, wenn Sie da runterkommen, ich mache den Telemark oder ich mache ihn jetzt nicht?
Ja, oder, eigentlich sollte man schon immer machen.
Sagt der Trainer.
Eigentlich ist das normal, gehört zum Sprung dazu. Aber ich habe einfach als Kind, glaube ich, das so ein bisschen liegen lassen, das Thema Telemark. Weil ich bin als Kind nicht, oder als Jugend, ja. Ja, als Kind bin ich nie so in diesen weiten Bereich gesprungen und habe das auch nicht richtig gelernt. Wie lasse ich den Sprung aus? Wann setze ich den Schritt? Und ja, was man eben, wie zum Beispiel das mit der Hand, was wir vorhin hatten, wenn das einmal falsch drin ist, ist schwierig. Und wenn du eben was verpasst hast, wird es dann noch schwieriger im Alter. Weil,
im Alter, man, sagt eine 24-Jährige.
Wenn man älter ist. Entschuldigung. Wenn man älter ist, denn man nimmt es ja doch noch mal mehr wahr als Kind. Jetzt als Kind.
Wir treffen uns für diesen ARD-Audiothek-Podcast in Kempten. Anfang November, das müssen wir vielleicht mal dazu sagen, die Saison hat für Sie ja schon begonnen. Der Podcast wird veröffentlicht und die Sendung wird ausgestrahlt. Am Weltcup-Wochenende in Klingenthal, ist das was anderes für Sie, wenn Sie quasi zu Hause um die Ecke in Sachsen, Klingenthal ist jetzt nicht Erzgebirge, sondern Vogtland, da legen die Vogtländer natürlich ganz großen Wert darauf, aber es ist ja schon mehr zu Hause als Trondheim. Macht das einen Unterschied für Sie?
Oh, ich freue mich riesig. Ich freue mich wirklich riesig, weil wir sind ja wirklich im Winter nicht zu Hause. Nur zu Weihnachten. Und ich freue mich schon richtig auf die Schwibbögen und einfach auf dieses heimische Feeling, was man dann wieder hat. Denn ich bin jetzt hier im Allgäu doch die Einzige, die ein bisschen Erzgebirge mitbringt.
Sie haben Schwibbogen hier im Fenster?
Ja, ja. Mhm. Und es ist auf jeden Fall was anderes, weil es ist zwar nicht zu Hause, aber es ist ja fast zu Hause in Klingenthal. Und es ist immer wieder schön, dort zu springen. Und ich freue mich da immer. Die Familie ist da, die Leute, ist dann doch irgendwie nochmal was anderes. Ich habe schon richtig Bock.
Sehen Sie das Publikum, wenn Sie da fliegen, oder sind Sie so konzentriert, dass es eigentlich völlig wurscht ist, ob das in Klingenthal oder in Trondheim oder in Planitzer oder sonst wo ist?
Das Publikum, oder?
Mhm. Ja, nehmen Sie von der Umgebung was wahr? Wir als Fernsehzuschauer, wir sehen das, wir sehen ja auch die Landschaft und es sieht alles so zauberhaft aus. Es ist so großartige Landschaften und dann die Fliegerinnen und Flieger da drin. Das ist wow. Und dann denke ich manchmal, sehen die davon irgendwas oder sind die so konzentriert, dass das egal ist, wo das ist.
Ich glaube, das ist Athlet unterschiedlich, von Athlet zu Athlet. Aber ich nehme es auf jeden Fall schon wahr.
Mhm.
Man hört, ist ja doch jetzt schon ein bisschen ja, typisch, diese Trommeln. Das ist so richtig, da weiß man, okay, man hat zu Hause einen Weltcup.
Das gibt's nur da.
Ja, eigentlich schon.
Mhm. Also.
Dass, wenn ein Deutscher kommt, dass dann die Trommeln gespielt werden, das ist, glaube ich, nur zu Hause, ja. Mhm. Und das war schon gänsehart früher, als Richard noch gesprungen ist. Da war das dann schon ja, was Besonderes. Und wenn man dann natürlich selber noch springt und die Zuschauer, wenn man einen guten Sprung hat, was dann da los ist, auch zum Beispiel in Willingen, wo wir da für uns, wir haben ja doch nicht ganz so viele Zuschauer wie die Herren, sind das noch nicht so gewohnt, und wo dann da der Kessel da voll war, das war schon echt besonders, und es macht auf jeden Fall echt doppelte Freude, wenn so viele Zuschauer da sind.
Und hören Sie das Publikum?
Ja.
Man hört ja dann immer mal, dass gerufen
das,
wird.
Das hört man nicht, also im Sprung selber hört man es nicht. Aber teilweise, wenn der Sprecher dann sagt, irgendwie, Selina, Freitag, dann kriegt man das schon noch mit auf den Balken.
Können Sie ein bisschen beschreiben, wie so ein Weltcup-Wochenende abläuft? Ich habe immer den Eindruck, da ist auch ganz viel Warterei dabei. Ist das richtig?
Jetzt speziell in Klingenthal oder generell?
Generell, aber wenn es speziell in Klingenthal, was gibt, in Klingenthal nehme ich mal an, dass Sie versuchen, auch noch ein bisschen Zeit mit der Familie zu haben, vielleicht auch nach Hause zu kommen, weiß ich gar nicht, ob das geht. Nee,
also das geht nicht. Teilweise dann nur, dass die Eltern oder so oder die Familie mal ins Hotel kommt. Aber man ist dann doch schon ziemlich eingespannt, und es ist auch nochmal ein Unterschied, ob es jetzt ein Heimweltcup ist oder ein Weltcup in Lillehammer. Weil man hat dann doch irgendwie noch da den Termin oder den Termin in Interviewanfrage, und das hast du halt woanders nicht. Also da in Norwegen will jetzt keiner was von mir wissen. So. Okay. Und es ist dann schon mehr Trubel, es sind dann auch an der Schanze teilweise Leute da, die, oder halt, ja doch, zum Beispiel vom DSV oder irgendwelche Vertreter oder Partner, wo man dann doch nochmal mehr...
Meet and greet, wie das so schön heißt.
So ungefähr, genau.
Ja.
Ja. Ist schon nochmal was anderes, mehr Trubel.
Aber im eigentlichen Wettkampfgeschehen müssen Sie warten, oder ist das ein falscher Eindruck? Viel?
Ja, doch. Man verbringt, glaube ich, als Sportler schon sehr viel Zeit mit Warten. Ob es jetzt auf der Schanze ist oder unterwegs ist, auf Reisen. Wenn jetzt unter den oder zwischen den Durchgängen, man ist zum Beispiel, springt ganz hinten als Top Ten und hat dann vielleicht einen schlechten Sprung und fängt dann im Finaldurchgang an, dann wird es natürlich zäh, dann hat man nicht so viel zum Warten, dann hat man auf jeden Fall keine Langeweile. Denn dann heißt es fix, schnell den Lüft kriegen. Die Ski holen, also Ski holen, Funken Luft kriegen und dann wieder hoch.
Funken Luft kriegen, was heißt das?
Nee, Funken und Lift kriegen.
Ja, ach so, Lift kriegen, okay. Ja.
Ja, Funken halt, der Austausch mit dem Trainer. Die Ski werden wieder schnell gemacht und dann wieder hoch.
Mhm. Und wie hält man die Spannung, wenn man warten muss? Es ist ja auch manchmal so... Ist jetzt zu viel Wind, zu wenig Wind oder das Wetter, wird es jetzt so, wird es jetzt nicht so? Springen wir noch weiter, springen wir nicht weiter? Das gibt es ja auch bei vielen Springen.
Ja, da hat auch jeder so seine Unterschiede, wie man da rangeht. Also manche machen dann so ein bisschen Meditation, wie ungefähr Augen zu und keine Ahnung, Musik auf die Ohren und eher, ja, ruhig angehen. Manche machen dann, spielen irgendwie noch mit dem Ball, Fußball, Volleyball, hält sich warm. Oder man geht halt einfach mal gemütlich einen Kaffee trinken in der Verpflegung. Ist immer aber unterschiedlich.
Die Spannung halten.
Ja, ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man sich nicht verrückt macht. Denn wenn man die ganze Zeit so, jetzt geht's vielleicht gleich los und geht's jetzt los und wie schaut's aus, ist, glaube ich, schon schwierig. Ich denke, es ist wichtig, dass man einfach, wenn es dann losgeht und wenn mal am Start ist, da die Konzentration hat, den Fokus dann legt, wenn es zählt und nicht, wenn man wartet.
Sind Sie von Natur aus so cool oder ist das ein gutes Training?
Ist gut antrainiert. Ich habe jetzt schon, seitdem ich eigentlich im Weltcup-Team bin, immer mit einem Psychologen auch gearbeitet, denn das ist im Skispringen ist Kopfsportart. Also man braucht schon auch ein gutes Mindset-up und Mindset und ja, einfach mentale Stärke.
Was trainiert man da? Wie trainiert man sowas?
Ja, meistens ist es natürlich schon das Thema, man möchte nicht aufgeregt sein vorm Springen oder man sitzt als Letzte oben. Man sitzt als Letzte oben und führt den ersten Durchgang oder und will das jetzt natürlich bestätigen. Was gibt's noch? Aufregung vorm Wettkampf, dass man zum Beispiel dann nichts runterkriegt, gibt's auch.
Und wie trainiert man das, dass man das eben, dass man so cool ist, wie Sie das jetzt hier so erzählen? Was macht man da? Ich wäre auch gern weniger aufgeregt. Ich möchte was lernen, bitte, Frau Freitag.
Wenn ich jetzt alles erzählen würde, wäre schlecht für mich, aber...
Wegen der Konkurrenz. Die Konkurrenz hört mit.
ich denke, dass es wichtig ist, dass man nicht vergisst, was man schon erreicht hat. Weil... Wenn jetzt zum Beispiel letzte Saison so eine gute Saison war, dann möchte man das in der nächsten Saison auch bestätigen. Mhm. Und dann kommt der Druck von ganz alleine, obwohl man sich den gar nicht machen möchte. Und da ist es dann wichtig, dass man sich vor Augen hält, hey, ich stand da schon mal. Ich habe da schon Leistung gebracht und ich könnte das wieder machen. Mhm. Und dafür braucht es auch so eine gewisse Coolness und ganz viel Selbstvertrauen.
Das und trainieren Sie auch.
Zuspruch.
Weil Skispringen ist eine Kopfsportart.
Genau.
Haben wir jetzt gedacht.
es ist wirklich so.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil man darf ja nicht wackeln, da man muss. Und wer dort runterspringt, muss im Kopf schon erstmal sehr stark sein.
Mich hat doch jetzt erst bei der Einkleidung einer gefragt, wegen den ganzen Verletzungen bei Predazzo, ob ich da dann irgendwie vorsichtiger zum Wettkampf dann, wenn er wieder stattfindet, rangehe. Dann habe ich auch gesagt, wenn ich vorsichtig rangehen würde, dann könnte ich auch zu Hause bleiben, weil das bringt ja nichts, wenn ich nicht von mir überzeugt bin oder wenn man nicht von sich selbst überzeugt ist, dass man das schaffen kann. Dann wird es auch nichts.
Und man muss einfach risikofreudig sein, das ist es schon.
Ja. Wenn ich jetzt sage, schaffe ich eh nicht, einen Telemark zu machen, dann wird es auch nichts.
Nee. Da muss ich dann schon sagen.
Da muss ich dann schon sagen, ich kann es vielleicht noch nicht ganz so gut, aber irgendwann schon.
Und ich habe schon viele gute hingelegt. Und ich bin schon 202 Meter gesprungen, geflogen.
Ja. Ich habe schon andere Erfolge gehabt. Vielleicht nicht eine 19,5, aber eben 202 Meter.
Das Wort Druck ist jetzt schon mehrfach gefallen. Wenn wir jetzt schon wieder dabei sind, wie gehen Sie damit um, dass alle Leute sagen, die wird das schon machen. Wer, wenn nicht Sie? Nach so einer tollen Saison wie der vergangenen, ist das einfach so, beflügelt das oder ist das wirklich so Druck?
Ich glaube, so ein bisschen beides. Weil man macht sich den Druck ja schon selbst. Und wenn dann vielleicht noch solche Sachen von außen kommen, dann wird es vielleicht mehr. Aber es zeigt ja auch, dass man schon Eindruck hinterlassen hat und schon vieles erreicht hat. Da sind wir wieder ungefähr bei dem Thema. Aber es freut mich immer wieder, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, hey, richtig coole Saison gehabt letztes Jahr und haben uns sehr mit dir mitgefreut. Das ist doch richtig schön.
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben erzählt, dass man risikofreudig sein muss und dass man natürlich auch Momente der Angst kennt. Wie überwinden Sie die?
Ich pack's einfach an und ich weiß nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, wo seine Stärken und Schwächen liegen und dann da sich aus den Stärken einfach das Vertrauen holt, um solche ja, Ängste anzugehen.
Wie stellen Sie sich auf die unterschiedlichen Wettkämpfe ein? Es gibt ja unterschiedliche Schanzen. Es wird sicher so sein, dass Ihnen Schanzen mehr liegen, Schanzen weniger liegen. Wie stellen Sie sich darauf ein? Wie trainieren Sie das?
Ja, es ist ja dann doch schon eine längere Zeit, die ich jetzt im Weltcup bin und kenne jetzt schon so die Eigenheiten der Schanzen. Manche schreiben sich da irgendwie in ein Heftchen was auf, wie sie das Jahr zurechtgekommen sind. Manche, weiß nicht, sprechen sich vielleicht aufs Telefon oder anders. Ich mache das immer so ein bisschen nach Gefühl. Ich weiß ganz gut, wie jede Schanze so ungefähr geht. Und geht das dann immer dann am Wochenende durch oder halt vor dem Wochenende durch. Wie war das letztes Jahr? Wie bin ich da so ungefähr gesprungen? Und was habe ich da gemacht, versucht, probiert? Wie auch immer. Und dann versuche ich mich da durch diese Trainingssprünge und durch die Quali auch teilweise dann einzuschießen auf die Schanze.
Gibt es Lieblingsschanzen? Und wenn ja, warum ist das Ihre Liebling? Warum springen Sie da besonders gern und da nicht so gern?
Ja, Klingenthal ist vor allem eine Lieblingsschanze von mir tatsächlich. Ist einfach, es macht richtig, richtig Spaß auf der Schanze. Sie hat schon so auch ihre Tücken, aber wenn man es erwischt und dann vielleicht noch, ja, ist ja doch häufig sehr viel Wind vor Ort, aber dann da einen ordentlichen Aufwind hat, dann macht es schon ziemlich Spaß. Dann Lake Placid war auch richtig cool letzte Saison. Ich bin teilweise unten ausgefallen, habe den Kopf geschüttelt und habe mir gedacht, diese Schanze ist der Wahnsinn. Weil man hat ein altes Profil, es ist steiler Anlauf, Tisch war, glaube ich, ja, war relativ kurz. Und dann springt man raus und denkt sich, oh, ich bin so flach, ich habe gar keine Höhe. Und dann knickt aber der Hang so weg. Also es geht dann eigentlich wie als, ja, fällt er so unter deinen Füßen weg und man steigt und steigt und steigt und ja, entweder man kommt halt ins Fliegen oder nicht. Und das, ich hatte da keinen einzigen schlechten Sprung. Ich war, glaube ich, war ich ein bisschen spät, aber sonst liefen die alle so, das war krass. Ja, und Lillehammer, beide Schanzen mag ich auch ganz gern, also die kleine und die große, sind sehr harmonisch, schön zum Fliegen, auch gut zum Landen. Da sind wir wieder. Und
ich habe es nicht gesagt.
Nein, ich finde, man sollte das jetzt nicht so als das Thema sehen, weil jeder hat seine Probleme und seine Sachen, wo er zu kämpfen hat. Und bei mir ist es halt der Telemark, bei manchen ist es halt der Absprung oder der Flug. Und klar, ich habe schon viel da liegen lassen, aber ich bin dran und ich habe so ein bisschen was gefunden. Ich hoffe, ich kann es dann auch zeigen im Wettkampf. Ja, Schanze. Welche Schanze mochte ich noch gern, mag ich noch gern? Wenn es um kleine Schanzen geht, so 70 Meter Rasbüchel. Total geile Schanze, richtig schöne Trainingsschanze.
Obwohl das eben eine 70 Meter Schanze ist und da fehlt Ihnen dann nichts.
Nee, es muss ja auch nicht immer unendlich weit gehen. Ich ziehe es halt einfach zum Üben. Also wir waren jetzt auch diesen Sommer dort, haben vor allem, ja, wollten reagieren auf die Anzugumstellung und die Abgänge war wie früher. Also wirklich, es hatte ja doch auch Schülercup und Alpencup und sowas auf der Schanze. Und das war schon immer so, dass ich da meine Form wiedergefunden habe. Und ja, jetzt wieder. Hat einfach richtig Spaß gemacht. Ja, gibt schon sehr viele schöne Schanzen. Es gibt jetzt auch Schanzen, die man ja wirklich nicht mag oder nicht so leiden kann, wo man nicht so gut zurechtkommt. Da ist, ja.
Können Sie beschreiben, woran das liegt dann? Sind dann die Radien für Sie nicht passend oder die Absprünge?
Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Zum Beispiel Lubno bin ich jetzt immer relativ gut zurechtgekommen, dann zum Wettkampf, weil ich denke halt einfach auch die Form gepasst hat. Aber zum Springen ist es schon wirklich zäh. Es ist auch eine Schanze mit Charakter, sagen wir dann immer. Also steiler Anlauf, kurzer Tisch und da ist wirklich so ein Knick drin. Das macht es dann einfach wirklich sehr schwer, den richtigen Absprung zu finden oder auch vom Timing her. Man kommt ziemlich hoch raus und fällt dann auch wieder ziemlich mit Aufwind. Letztes Jahr war es schon okay, aber das ist einfach nicht so meine Schanze.
Wenn ich am Fernseher sitze und mir Skispringen anschaue, dann zucke ich jedes Mal zusammen, wenn der Absprung kommt. Obwohl ich dann irgendwie kriege ich auch einen Schreck. Eben, ist das für Sie auch so ein Moment, wo jetzt?
Ja, ist eigentlich ganz gut beschrieben, so wie Sie das gesagt haben. Es ist jetzt nicht, dass wir da Angst davor haben, aber das ist halt der Moment, wo es dann ins Fliegen geht. Und man merkt als Sportler schon ziemlich, ja, schnell, ob der Absprung jetzt gut war, ob man getroffen hat oder nicht. Und wenn er gut war, dann ist es meistens so, boah. Oder wenn es einen dann rausschraubt auf die Höhe und hat dann wahrscheinlich noch gute Bedingungen dazu, das ist dann schon, wenn man es einmal erlebt hat, dann möchte man das halt immer wieder haben.
Das ist das, was dann auch so ein Stück Glücksgefühl macht. Das ist nicht nur die Medaille, sondern das Geschehen an sich.
Ja, kann man schon so sagen. Klar, man möchte natürlich erfolgreich sein und man möchte auch dann eine Medaille holen. Vor allem, wenn man das natürlich schon mal erreicht hat. Aber wir springen ja jetzt nicht für die Medaille, dass man sie dann zu Hause aufhängen kann, sondern eben um, ja, das Erlebnis und auch die Zeit, die man jetzt zum Beispiel bei einer WM hat, man ist ja dann doch länger vor Ort. Das macht es dann schon aus, ja.
Wie sieht Ihr Sommer aus und wie sieht Ihr Winter aus? Also die Saison, wie funktioniert das? Wie ist da Ihr Leben, wenn Sie das beschreiben? Das ist ja quasi eine Tournee. Nicht nur die Vier-Schanzentournee, bei Ihnen sind es jetzt nur zwei, bei den Frauen bis jetzt. Aber was passiert da? Wie sieht da Ihr Leben aus in dieser Saisonzeit?
Ja, nach der Saison geht es meistens entweder nach Hause oder in Urlaub. Dieses Jahr war ich 2 Wochen zu Hause, Heimaturlaub sozusagen. Ja, und sonst sind wir natürlich länger zu Hause, also länger jetzt in Fischen vor Ort und hat dann Lehrgänge, wo man dann drei, vier Tage unterwegs ist. Ja, man versucht dann natürlich immer die Zeit zu nutzen, um eben zu Hause zu sein, weil im Winter, da fährt man nach Lillehammer, bleibt dann oben, fährt zum nächsten Weltcup, dann fliegt man zurück, ist einen Tag zu Hause, dann geht es weiter zum nächsten Weltcup. Also es ist schon zäh. Es ist auch zäh, mit dem Waschen hinterher zu kommen. Also Trockner meistens ganz praktisch, habe ich leider nicht, aber...
Wäre schön.
Ja, es ist dann schon wirklich stressig, zäh, aber dafür trainiert man ja im Sommer.
Die Wintersportler werden im Sommer gemacht. Alter Spruch gilt für Skispringer sicher ganz genauso. Wie trainieren Sie im Sommer? Für Sie ist das wahrscheinlich was völlig Selbstverständliches, aber für viele Menschen, die uns jetzt hören, die sehen Sie da auf der Schanze, können sich irgendwie ein bisschen vorstellen, dass man wahrscheinlich was springen lernen muss. Aber was genau trainieren Sie, wo genau trainieren Sie es und wie?
Ja, also ich habe... Diese Saison war, also Sommersaison war für mich ein bisschen spezieller, da ich das Training umgestellt habe. Ich habe mehr Kraftausdauer trainiert, habe so Zirkelblöcke eingelegt.
Wie man das so im Fitnessstudio macht?
Genau, Kraftzirkel, aber mit natürlich Übungen mehr Sprung, also Skisprung spezifisch. Also man macht natürlich Kniebeuge, wir trainieren nur die Beine und halt den Rumpf. Arme sind, so wie sie aussehen, nicht so trainiert.
Sie haben einen weiten Pullover an, man sieht nichts.
Deswegen gute Einkleidung gehabt. Ja, das war jetzt dieses Jahr anders. Sonst ist es natürlich viel Pumpen, sage ich jetzt einfach mal. Also viele Kniebeuge. Man lädt sozusagen im Sommer ziemlich auf und im Herbst geht es dann Richtung die Schnellkraft. Und dann versucht man das über den Winter eigentlich zu halten. Und da zählt dann natürlich noch Koordinatives rein, das feinfühlige Balance und was haben wir noch? Das Sprungtraining natürlich an sich. Es hat ja dann doch wieder jedes Jahr jetzt Regeländerungen gegeben, wo man sich dann jedes Mal wieder umstellen muss und man fängt eigentlich wieder von null an und das zieht sich dann so jedes Jahr durch und deswegen bei mir jetzt diese Änderung, da die Winter immer länger werden und ich nach der Saison, glaube ich, das einfach gebraucht habe, weil ich ja so gut in Form war. Und für mich hätte es eigentlich noch weitergehen können. Deswegen war es für mich dann, glaube ich, die richtige Zeit zu sagen, okay, ich muss mich hier auspowern. Ich brauche das, um zu sagen dann für die nächste Saison, okay, mehr ging nicht. Ich habe alles probiert und alles getan. Und jetzt ist es Zeit, das laufen zu lassen beziehungsweise zu zeigen, das, was ich trainiert habe. Und ja, ich denke, so kann man sich das vorstellen. Also viele, viele Sprünge, viele, viele Sprünge. Jetzt in der Halle zum Beispiel, es gibt unterschiedliche Arten aus der Ruhe, aus der Bewegung, mit Gewicht, ohne Gewicht.
Aber wie simuliert man das in der Halle? Man kann ja keinen Anlauf simulieren.
Nee, das ist dann einfach... Wie Trockentraining, also man macht dann verschiedene Sprungarten, weiß nicht, ob vielleicht jemand das schon mal eine Chance gesehen hat, macht man auch so ein bisschen als Aktivierung vorher. Hände in die Hüfte und dann einen Sprung.
Einfach raufspringen, runterspringen.
Sich fallen lassen, wieder hochspringen, das ist ein elastodynamischer Sprung, ja. Weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie da ein Bild dazu gibt. Und dann natürlich auch Imitationen mit einem Rollwagen. Das ist dann unser Anlauf sozusagen. Man sitzt dann in der Hocke oder steht in der Hocke auf einem Rollwagen und wird angeschoben oder man schiebt sich selber an und dann wird man gefangen, wie bei Dirty Dancing.
Das, was man so im Fernsehen mal gesehen hat, Dirty Dancing gibt's immer noch.
Genau, das gibt's immer noch, ist auch sehr, sehr wichtig. Machen wir auch sehr viel, was doch, wenn man da sich was antrainiert, könnte man es Oder sollte es eigentlich dann auf der Schanze irgendwann auch so sein?
Wenn wir schon dabei sind, ich habe gelesen, Sie spielen Gitarre, Sie singen sehr gerne. Singen Sie dann auch ab und zu mal Time of My Life?
Nee, aber Country Roads oder so.
Echt sowas, ja?
Ja, nee, also ich mache das ja so, um mich abzulenken, um den Kopf frei zu kriegen, um einfach mal nicht an Skispringen zu denken. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man auch mal sagt, hey, jetzt reicht's für heute. Und dann wird Ed Sheeran gespielt oder Tracy Chapman oder alles, was halt die leichten Griffe hat.
Aber so ein bisschen melancholisches, nicht das? Ed Sheeran, Tracy Chapman?
Ja, doch. So, sowas.
Passt das zu Ihnen? Das überrascht mich jetzt so. Ich habe gedacht, die spielt irgendwas ganz Wildes.
Nee, das ist dann meistens zu kompliziert vom Greifen her.
Eigentlich lieber was Wildes, aber Sie können es nicht richtig greifen.
Ja, der Barré ist noch nicht so ausgeprägt bei mir. Ist dann doch eher nur so G, C, A, D oder so ähnlich.
Aber es funktioniert für die Entspannung. Eben, und wenn wir schon dabei sind, ich habe mir überlegt, wenn man in so einer Skisprungfamilie aufgewachsen ist, wo Vater, Bruder und ihr anderer Bruder ist nicht Ski gesprungen, sondern aber Wintersportler ist er auch gewesen. Eben, spricht man dann zu Hause nur über den Sport?
Es ist schon sehr oft Thema, klar. Ist auch logisch. Aber es hat auch natürlich seine positiven Seiten. Ich kann mir immer mal einen Tipp holen oder ich sage, hier, ich krieg das einfach nicht hin. Wie war das bei dir, Richard, zum Beispiel? Da ist schon sehr vom Vorteil, aber meistens versucht man schon wegzukommen von dem Thema. Und der Christian ist auch mal gesprungen, ist dann aber.
Das ist der große Bruder.
Der ganz große Bruder. Wir sind ja 15 und 10 Jahre auseinander und war dann auch auf dem Internat, hat dann aber Biathlon gemacht und hat jetzt auch schon zwei Mädels. Also ich bin schon doppelte Tante und da gibt es dann immer was dann auch ablenkt vom Sport mit den beiden Mädels. Das ist schon sehr schön und ich freue mich auch immer, wenn ich zu Hause bin. Und ja, die zwei dann sehe oder mal von der Schule abhole, weil das habe ich ja doch nicht so, im Allgäu. Und ja, ist dann schon immer ganz, ganz schön.
Klingt doch ein bisschen nach Heimweh.
Ja. Manchmal schon, ja. Weil man doch dann einfach vieles nicht mitbekommt. Ich halte natürlich immer den Kontakt hoch und aufrecht. Wir telefonieren schon oft mit zu Hause, also ich telefoniere auch oft mit zu Hause, aber ja, man kriegt dann halt doch nicht mit, wie sie dann älter werden und größer werden und wachsen und irgendwie sind sie dann doch immer größer, wenn ich dann wieder mal zu Hause bin. Solange sie dann in den nächsten Jahren nicht so groß sind wie ich, ist okay.
Und stehen die schon auf Skiern?
Ja, die Größere, die Ältere, die macht auch Biathlon. Und ja, tut sich da echt ganz gut. Es macht ihr auf jeden Fall Spaß. Und sie ist jetzt weiß ich gar nicht, aber ja, wo ich das letzte Mal zu Hause war, da war sie noch die Jüngste mit in ihrer Gruppe, in der Trainingsgruppe. Und klar, das Laufen war dann noch nicht ganz so, aber Schießen kann sie auf jeden Fall gut. Und die Jüngste ist 2 Jahre, die fängt jetzt an mit Skifahren.
Ich bin ja auch drauf gekommen, weil ich gesehen habe, wie ihre Augen leuchteten, als sie davon erzählt haben, als sie von ihren Nichten erzählt haben. Und dann habe ich mich gefragt, natürlich, Skispringen der Frauen ist noch eine sehr junge Sportart, als Wettkampfsportart. Die Männer sind natürlich jetzt noch Trainer, weil es noch keine Frauen gibt, die so eine lange Erfahrung haben. Aber ist das eine Perspektive für Sie?
Was jetzt genau?
Trainerin zu sein? Ich hatte so das Gefühl, die Pädagogin steckt auch irgendwie in ihr.
Ja, ich kann schon immer ganz gut mit Kindern. Ich habe auch früher in der Schule Praktikum gemacht, im Kindergarten und sowas. Sozialer Tag hieß das, glaube ich, oder so. Aber ich glaube, Trainerin ist erstmal nichts für mich. Ich weiß nicht, vielleicht dann ganz später mal.
Jetzt, ich gehe jetzt ja erstmal um den Wettkampf. Ich meinte nur, ob das überhaupt so eine Perspektive wäre. So.
Ja. Nee.
Und jetzt sagen wir mal, sage niemals nein.
Ja, ich niemals, ja, aber ich denke, eher nicht.
Okay. Müssen wir ja auch nicht. Wann fühlen Sie sich richtig gut? Ist das ein Gefühl, wenn es die Goldmedaille ist, wenn es der Weltcup ist? Oder gibt es andere Kriterien für Sie selber, wo Sie sagen, jupp, Selina, das war's heute?
Ich glaube, so eine Gold- oder Silbermedaille ist dann immer das on top. Aber wenn ich für mich zwei oder mehrere gute Sprünge mache und auf jeden Fall immer vorne mit dabei bin, also diese Konstanz zu haben, das ist, glaube ich, dann da, wo ich sage, hey, cool, das war richtig gut. Und besonders Spaß, klar, bei der WM war das natürlich echt cool, aber besonders Spaß hat es eigentlich in Hinsenbach gemacht.
Warum gerade da? Was war da für Sie?
Ja, weil ich wir sind da angereist und dann haben wir noch das offizielle Training mitgemacht, habe da den ersten Sprung und ich glaube, ich habe zwei Sprünge gemacht und habe mir dann gedacht, warum trainiere ich eigentlich? Weil die waren beide richtig gut. Ich war dann auch in dem einen Sprung, glaube ich, 94 Meter und im Wettkampf war ich immer so 90, 91. Und dann habe ich schon gemerkt, ich habe dann mit Heinz geredet und wir haben dann auch gesagt, um es mir leichter zu machen, mit den schönen Haltungsnoten müssen wir einfach verkürzen. Und dann war es schon einmal richtig knapp mit der Nika. Das ist sie halt so auch ein bisschen, ja, zu wie sagt man denn?
Distanzieren.
Ein bisschen so zu sticheln und so hier, hallo, ich bin auch noch da. Du machst zwar einen richtig guten Job, aber ich klopfe mal an, sie da so ein bisschen zu fordern. Das war schon dann richtig cool, weil sie war einfach in einer anderen Liga. Und da musste schon richtig gut viel und alles richtig laufen, dass man sie knackt. Und da war ich schon so fast dran. Waren, ich glaube, 2, 3 Punkte dann am Sonntag. Und das hat mir richtig Spaß gemacht.
So ein bisschen betteln?
Ja, dieses Battle war richtig, richtig cool. Und sie ist vom Typ her eher so zurückhaltend und nicht schüchtern, aber ja doch so eher so die Ruhige, was man mitkriegt, so als. Und das war, ist irgendwie so, man versteht sich ja trotzdem und das macht ihr ja auch Spaß. Ist ja langweilig, wenn du dann alles gewinnst, oder? Also muss ja dann schon irgendwie mal ein bisschen Nervenkitzel mit sein und ich weiß nicht, das war irgendwie richtig cool.
Und für die Menschen, die zuschauen, ist natürlich so ein bisschen der Nervenkitzel gerade gut. Es ist gerade wichtig, dass man auch so eine Spannung spürt und nicht immer nur eine oder ein Nerv gewinnt, wie das bei Biathlon ja häufig so ist, dass die Brüder aus Norwegen da einfach immer dran sind. Das macht ihnen dann auch Spaß. Sie würden sich dann eher nicht als die Zurückhaltende beschreiben?
Oh nein, ich bin nicht die Zurückhaltende. Ich gehe dann schon auf die Leute zu oder mache öfters mal ein Kompliment oder halte mich da jetzt nicht so zurück. Oder ich sage auch mal, hey, richtig cooler Sprung. Und bei manchen, die sind dann halt einfach vom Charakter her nicht so und freuen sich dann so innerlich hinein. Aber ich hätte noch ein anderes Beispiel, wo ich mir für mich selbst gedacht habe, boah, du hast es geschafft oder das war jetzt der Moment. Wissen viele nicht, haben viele nicht mitbekommen, aber ja doch, haben eigentlich schon relativ viele mitgekriegt, aber bei der Kleinschanze und lief es ja richtig, richtig gut und sind dann in Trondheim auf die Großschanze gewechselt und es lief gar nichts. Ich habe 100 Imitationssprünge gemacht, es wollte einfach nicht, es hat nichts funktioniert und ja, bin dann schon so ein bisschen in Panik geraten und war so dieses Uncool, ne, was wir vorhin hatten, nicht ganz so gelassen. Und dann lief auch das Mixteam nicht so, wie erhofft. Haben da das nicht ganz so hinbekommen. Und dann war der Einzelwettkampf. Der stand noch an. Und dann kam schon der Heinz zu mir und hat so, also dann vor Ort, haben uns warm gemacht, wollten Imitationen machen und dann kam der Heinz schon, ja, das Wetter, die Wetterlage schaut nicht ganz so gut aus, könnte auch vielleicht im Laufe dann schwierig werden und so und hat es dann schon so ein bisschen angeteasert, dass es winden soll und ich so, ja, okay. Hat schon im Hinterkopf dann so gedacht, so, je, vielleicht haben wir nur einen Sprung. Und dann war der Wettkampf und bei den letzten 5, sage ich mal, hat es schon so angefangen, oben richtig zu winden. Teilweise der Banner beim Balken, diese Sponsorenanzeige hat schon so richtig gewackelt. Und ich dachte mir so, okay, wir bleiben jetzt cool. Wird schon irgendwie, ne? Hat bis jetzt die ganze Zeit funktioniert, jetzt wird es da auch noch. Bin dann gesprungen, pünktlich zum allerersten Sprung hat das funktioniert. Besser spät als nie, habe ich mir gedacht. Hauptsache jetzt einfach einen guten Sprung gemacht, war dann nach dem ersten Durchgang zweite. Sind dann wieder hoch und dann hat schon bei den ersten 10 Springerinnen waren die Fähnchen schon am Durchdrehen, die Windfahnen. Und dann haben die da diesen Wettkampf, den zweiten Durchgang abgesagt. Und ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Oh, das war wirklich so, wo ich mir gedacht habe, meine Nerven sind jetzt am Ende.
Dass Sie das sagen, kann ich mir am Ende dieses Gesprächs kaum vorstellen, aber ja.
Ja, es war dann doch irgendwie, es hat ja schon funktioniert und dann möchte man diese Spannung hochhalten und nicht abschalten, weil wir haben ja noch ein paar Wettkämpfe vor uns. Und dann hat es dann nicht funktioniert, bin nicht zurechtgekommen, obwohl im Sommer, wo wir da waren, hat es geklappt auf der Großen genauso. Und habe aber da nie den Schwerpunkt richtig gefunden. Und dann dieser erste Durchgang, zack, wie als hätte es geschnipst und ich wüsste wie. Und das war einfach genau mit der richtigen Einstellung, mit Selbstvertrauen und so, wie ich da runtergefahren bin, so habe mir gedacht, jetzt oder nie, so ungefähr. Also wirklich, Hauptsache raus und fliegen.
Sie haben sich selber als nicht zurückhaltend beschrieben. Sie sind auch nicht zurückhaltend, wenn es auch mal darum geht, eine Meinung zu sagen. Das hat dem Sport inzwischen schon viel geholfen, dem Frauensport, dem Frauenskispringen. Sie haben eine Diskussion angestoßen, die man so in der Gesellschaft Equal Pay nennt, also dass Frauen eben für die gleiche Leistung gleich bezahlt werden sollten wie Männer. Das war im Skispringen nicht üblich. Im letzten Jahr hat es zum ersten Mal wirklich gleiche Prämien gegeben an einigen Schanzen. Wie weit sind Sie, um diese Diskriminierung des Frauensports zu beseitigen?
Ja, wer das ganze Interview gesehen hat, der weiß, dass ich darauf nochmal angesprochen wurde. Erst wollte ich gar nicht so groß dazu irgendwas sagen, weil ich genau wusste, das ist ein Thema, was dann auch in Feminismus geht und natürlich vieles antreibt.
Und das wollten Sie nicht?
Ich weiß ganz genau, dass ich kann mich dafür stark machen und ich kann mich da einsetzen, aber ich bin nicht diejenige, die das entscheidet oder das ändern kann. Es wurde dann ja auch riesengroß, es gab viel, viel Feedback und es wurde sehr viel, wurde ich drauf angesprochen, was ja auch logisch und richtig ist. Aber im Endeffekt fand ich es richtig, dass auch schon in der Saison darauf reagiert wurde und wir dieses, in Lake Placid wurden wir ja gleich gezahlt wie die Männer, weil sie so viel Geld, sie wollten eigentlich nur die Quali, für die Quali Geld sammeln und dann war es so viele Spenden und Gelder, dass sie uns komplett gleich auszahlen konnten.
Über ein Crowdfunding?
Ja, genau, genau. Und in Lubno war es dann auch 1500 Euro für die Quali, was auch super ist. Und dann habe ich mir schon gedacht, ja, okay, cool, also hat doch irgendwie was bewirkt und viele, viele Sportlerinnen sind auch auf mich zugekommen, hey, cooles Interview oder sowas. Also es war dann doch irgendwie richtig, aber im ersten Moment habe ich mir gedacht, oh je, das ist jetzt echt ein Thema. Man braucht es halt dann doch nicht in der Saison, weil man halt schon mit Springen zu tun hat. Aber ich denke, es ist trotzdem ja so im Nachhinein wichtig, dass man auch mal sowas anspricht, weil es ja doch viele auch so nicht mitbekommen, also die Zuschauer oder so. Ja, aber das, ich war ja dann sogar bei TV Total und RTL Aktuell und viele, wo man dann doch sich nicht mehr so geschrieben hat oder von denen gehört hat, hier, guck mal, ich habe dich gerade auf RTL und TV Total gesehen. Das ist dann doch irgendwie schon, ja. Eine gute Sache gewesen.
Und Sichtbarkeit ist ja schon was Wichtiges auch für den Sport. Sie sind Berufssportlerin, Sie sind beim Zoll offiziell. Das ist so die Absicherung, die Sie dadurch haben. Aber natürlich müssen Sie was dafür tun. Und Frauensport wird weniger wahrgenommen, im Fernsehen weniger gezeigt. Deshalb ist das auch alles so. Wie anstrengend ist das alles, was Sie machen müssen als Profisportlerin neben dem eigentlichen Springen für Sie selber?
Ja, man macht es ja natürlich gerne. Denn viele sagen auch, Sportlerleben, beste Leben, weil man ja doch viel ja, reisen darf und viel, viel rumkommt, viel erlebt. Vor allem jetzt dann, wenn man im Weltcup-Team ist, im OK oder PK oder im A-Kader, wird einem vieles ermöglicht, um sich zu verbessern. Und das ist dann schon so, dass man sagt, hey, natürlich mache ich das. Oder das ist dann einfach so, dass man das macht.
Es ist jetzt für Sie nicht so, dass Sie sagen, okay, ich muss ich auch noch Instagram machen, dann muss ich noch eine schöne Story machen und dann muss ich auch noch nett aussehen dabei und sowas. Oh, wie anstrengend?
Nein, also man weiß, dass es dazugehört. Klar, wenn man jetzt zum Beispiel auf Wettkampf ist und dann kriegt man noch ganz viele Interviewanfragen und man sich halt dann doch irgendwie denkt, eigentlich bin ich total fertig und würde gerne mich lieber ausruhen oder so. Oder man muss zu einer Pressekonferenz. Das ist ja auch zum Beispiel so. Klar würde man dann lieber nach Hause, also ins Hotel fahren, aber man weiß, dass es dazu gehört und dann setzt man sich da diese, keine Ahnung, halbe Stunde hin und beantwortet Fragen und dann geht man ins Bett.
Wie Sie das hier auch machen, jetzt können Sie hinterher nur nicht ins Bett gehen und wenn Sie unterwegs sind, haben Sie das Strickzeug mit?
Ja, entweder Strickzeug, Häkelzeug oder Bücher.
Und was stricken Sie da? Stricken Sie da einfach so zwei rechts, zwei links oder schon kompliziertere Sachen?
Es ich habe meine ganze Familie schon mit Socken ausgestattet und ich habe auch schon Pullis gestrickt. Was habe ich noch gestrickt? Ein Schal, Mütze. Bei Socken gibt es natürlich dann ganz viele YouTube-Anleitungen, wo man andere Muster stricken kann.
Und die Ferse ist ja besonders schwierig. Da braucht man doch viele Nadeln dafür.
Nein, man hat insgesamt 4 Nadeln. Und die Ferse macht man dann meistens verstärkt, dass sie sich nicht so oft nicht gleich durchläuft.
Die Profifrau spricht, wie sind Sie auf dieses Hobby gekommen? Das ist ja so ein bisschen so, die Frau hat eigentlich überhaupt gar keine Zeit, die muss trainieren und dann erzählt sie, dass sie strickt. Lustig.
Ja, naja, als ich dann ins Allgäu gezogen bin, hat mir dann auch die Katha das Stricken beigebracht. Also ich habe das von ihr gelernt und so kam das dann. Und man ist ja doch auch öfters mal am Warten im Flughafen oder im Flieger oder man fährt 10 Stunden nach Polen und sitzt dann da im Auto. Und dann ist es gut, wenn man was Praktisches erschaffen kann.
Und stricken Sie für sich selber auch Sachen?
Ja, doch. Also Socken, Mütze, alles. Ich habe jetzt häkeln, man kann auch Taschen häkeln oder ich habe mir jetzt so fürs Auto wie so einen Blumentopf gehäkelt.
Ein Blumentopf fürs Auto? Die Klopapierrolle, wie berühmte.
Kann man auf Pinterest oder auf Instagram nachschauen, kann man dann auch die Anleitungen sich raussuchen. Also es ist ein kleiner Topf mit so Henkel und das gestrickt, gehäkelt.
Die Kreative, Selina Freitag. Was ist das Ziel in dieser Saison? Wir müssen jetzt noch mal kurz aufs Skispringen kommen, kurz vor Schluss. Was ist das, was Sie jetzt anpeilen? Olympiasaison, Weltcup-Saison?
Ja, auf jeden Fall möchte ich, dass ich gut wieder in die Saison reinstarte. Das ist immer vom Vorteil, wenn man von Anfang an gleich sich mal einen guten Platz erspringt, weit hinten, ne? In der Gesamtwertung. Und das mein persönliches Hauptziel ist eigentlich, wieder in diesen Flow reinzukommen. Weil letztes Jahr ab dann Lake Placid rum kam das so, dass ich mir Fehler erlauben konnte, egal ob zu früh, zu spät. Es war immer so ein Grundfluss im Sprung und das hat dann einfach viel auch ausgemacht oder eben diese Erfolge ausgemacht. Und ich denke, wenn man das sich wiederholt oder ich mir das wiederhole, könnte es wieder ganz gut laufen. Und für diese Großereignisse und was die Platzierungen angeht, das ist, glaube ich, so eine Mischung aus diesem Flow und das Selbstvertrauen von den ersten Wettkämpfen. Wenn das so gegeben ist, dann wollen wir natürlich auf jeden Fall wieder vorne mitkämpfen. Ja. Das wäre schon nicht so verkehrt.
Da lacht Selina Freitag jetzt und man spürt den Ehrgeiz. Wer ruft als erstes an, wenn es gut gelaufen ist? Oder wer schickt die erste SMS, wenn es toll war und sagt, Selina, das war super?
Ja, die Familiengruppe, die macht dann Ding, 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 Ding. oder eben die Mama, eigentlich alle aus der Familie fiebern mit.
Und wen rufen Sie an, wenn es so richtig scheiße gelaufen ist?
Auch die Mama. Ich glaube, das ist einfach schon immer so gewesen. Sie hat mich da von Anfang an unterstützt und gestärkt und teilweise auch damals in der NK noch zum Laufen geschickt.
Was ist die NK?
Nordische Kombination, also ganz früher. Sie war da einfach schon immer der größte Fan und ich glaube, größter Fan passt schon ganz gut.
Und Motivatorin.
Ja, Motivatorin, das das ist auch ein guter Vergleich oder gutes Stichwort. Denn ja, ich glaube auch die Zeit, wo es nicht so gut war, wo ich hier runtergezogen bin ins Allgäu, da braucht man dann doch jemanden, der dahinter einsteht.
Man hört das Erzgebirge jetzt so überhaupt nicht mehr. Das hat, wenn Sie dann zu Hause sind, bei Mutti und Vati zum Beispiel oder bei Ihrem Bruder mit den Neffen, kommt dann wieder die Gusch, die erzgebirgische Gusch, wie es so kommt? Oder ist es nicht mehr drin?
Meistens im Team. Also ich habe einen guten Einfluss aufs Team. Reden schon sehr viele dann dieses Sächsisch. Erzgebirgisch eher nicht so, aber Nordsächsisch, das hört man dann schon immer raus.
Sehr gut.
Habe ich gut weitergegeben, aber ich habe das nie so gelernt, weil meine Familie spricht auch nicht so im Dialekt. Teilweise spreche ich jetzt nach doch 8 Jahren im Allgäu so ein Mischmasch.
Aber nicht hier.
Nee, hört man im Interview nicht, aber wenn ich jetzt mit den anderen unterwegs bin oder so, dann kommt das Gell oder ja, halt so ein paar Stichwörter, wo, aber auf Sächsisch. Die allgäuerischen Wörter auf Sächsisch.
Das stelle ich mir jetzt schon richtig lustig vor. Und dann noch Selina Freitag im Dirndl, aber das ist wahrscheinlich weit weg.
Nee, ich habe einen Dirndl.
Ja. Gehört hier dazu. Nach 8 Jahren muss man eins haben.
Gehört hier dazu, ja.
Gut, dann ist das doch ein schönes Bild, was wir im Kopf haben. Und grüßen Frau Freitag in Breitenbrunn. Nein, nicht mehr in Breitenbrunn, aber im Erzgebirge.
Im Erzgebirge, ja. Das ist immer noch das Zuhause.
Vielen Dank, Selina Freitag. Es war sehr schön, dass wir uns treffen konnten. Am Anfang dieser besonderen Saison. Ich wünsche Ihnen einen guten Flow.
Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich kann mit dem Flow gehen. Go with the flow.
Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Ich habe Selina Freitag vor der Saison getroffen, so in aller Ruhe, ist schließlich der MDR Sachsen Sonntagsbrunch-Podcast, so ein bisschen sonntäglich entspannt sollte schon sein. Jetzt wird's aber ernst auf der Schanze für Selina Freitag und dann ist weniger Zeit zum Reden, aber noch genug, gerade genug für den neuen ARD-Sportschau-Wintersport-Podcast. Da geht's dann aber anders zur Sache.
Hey Leute, ich bin's Julia Kleine und wir starten am 4. Dezember mit einer komplett neuen Saison vom Sportschau Wintersport Podcast. Und ja, dieser Podcast wird ab jetzt anders. Ganz anders.
Gibt's ja nicht!
Also, das ist ja Wahnsinn.
Bravo! Es ist eigentlich nicht zu beschreiben, du musst es fühlen.
Wir bringen euch dieses Jahr wirklich dahin, wo Wintersport passiert. Nicht in sterile Studios, sondern zu den Athletinnen und Athleten, zu den Expertinnen und Experten, an die Orte, wo es weh tut, knallt, kracht oder glänzt.
Bronze!
Francesco Friedrich wird Weltmeister! Das ist ja der Wahnsinn! Und dann kommt dieser Gott, dieser Friedrich!
Wir machen Themen, nicht nur Interviews. Wir suchen den Moment hinter dem Moment. Die Emotion hinter dem Ergebnis. Die Wendepunkte, die Krisen, die Comebacks.
Mit 40 Jahren kommt sie zurück aufs Siegerpodest. Das ist unglaublich, Lindsay Vonn.
Man kann es nicht glauben, was dieser Pius Paschke leistet, der schon vom Karriereende stand vor einigen Jahren.
In jeder Folge picken wir uns ein Thema raus. Frisch, aktuell und nah dran an den Events. Freut euch auf
Hüttengeflüster, Behind the Scene, Schnee von gestern, Après-Ski.
Ihr bekommt Orientierung, Emotion und auch mal Kontroversen.
Was macht denn der Rutscher da? Ja, ist er denn verrückt hier? Da oben rutschen sie, als wenn es ein Freizeit-Skipark wäre. Hier, rechts vor links, Freunde. Das gilt doch auch in den USA.
Ja, lasst mir doch jetzt einfach mal bitte mehr Ruhe.
Und das Ganze für euch. Die Menschen, die den Winter feiern.
Ja, bist du narrisch.
Unfassbar.
Also, speichert den 4. Dezember, abonniert den Sportschau Wintersport Podcast auf sportschau.de in der App und überall, wo es Podcasts gibt. Und schickt uns eure Fragen. Neue Saison, neue Folgen, neue Energie.
Schiebt das Ding nach Hause. Jawohl. Coletta. Donnerwetter.
Der Sportschau Wintersport Podcast. Wir hören uns auf der Piste.